Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, meine Mutter hat zwar nicht studiert wie ich, aber meine Mutter ist eine sehr schlaue Frau. Die hat so eine Grundschleue, so eine Bauernschleue, das ist gigantisch. Und meine Mutter hat auch nicht so viel irgendwelche Belletristik oder wissenschaftliche Literatur gelesen, aber so viele Dinge, die ihr im Leben weitergeholfen haben. Und eine Sache, die meine Mutter grundsätzlich gelesen hat, das war ein Heft, das sie abonniert hatte, und zwar von der Stiftung Warentest. Kennen Sie vielleicht? Das wird, damals war es zumindest so monatlich rausgegeben, und da wird alles Mögliche geprüft. Also, ob Sie nun einen Staubsauger brauchen, eine Waschmaschine, Fotoapparat, irgendwelche Lebensmittel halt. Und das hat meine Mutter immer studiert, sich angehört, was die Experten so sagten über Sachen. Und wann immer ich irgendwas Neues anschaffen wollte, meine Mutter war ein Gesprächspartner. Die wusste immer, was der beste Fotoapparat war, was die beste Waschmaschine ist halt nicht. Die wusste immer, wer der Testsieger ist oder konnte es zumindest nachblättern halt nicht. Also das war was ganz Besonderes. Und immer das beste Produkt zu finden halt, da war meine Mutter eine gute, gebildete Ansprechpartnerin. Warum erzähle ich Ihnen diese kleine familiäre Anekdote? Daran musste ich denken, als ich über unseren Predigtext nachgedacht habe. Da geht es nämlich auch darum, dass hier so ein Stück weit ein Testsieger gefunden worden ist. Und zwar nicht ein Testsieger irgendeines elektronischen Gerätes, etwas viel, viel Wichtigeres. Hier sagt auch nicht irgendein Ingenieur, sondern Jesus selber was über den Glauben eines Menschen. Nämlich er sagt, das ist ein Glauben, den habe ich noch nie so zuvor gesehen. Und wenn Jesus so über einen Glauben urteilt und das so einfach uns vor Augen stellt, dann sollten wir uns mit so einem Mann, der solchen Glauben hat, einfach mal näher beschäftigen, auf dass wir von diesem Mann lernen wirklich, was Glauben ausmacht. Und so wollen wir hören auf eine ganz wunderbare Geschichte aus Lukas 7, die Verse 1 bis 10, der Hauptmann von Kapernaum. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin, und zu einem anderen, komm her, so kommt er her. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du uns dieses wunderbare Evangelium aus dem Lukas-Evangelium schenkst, Herr, diese wunderbare Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum. Danke, dass er solchen Glauben hatte. Und wir wollen dich bitten, dass wir jetzt in dieser Predigt lernen können für unseren Glauben, von seinem Glauben. Das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du uns selber segnest in dieser Predigt. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber durch deinen Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe eben davon erzählt, von dieser Stiftung Warentest, diesem Heft, das meine Mutter gelesen hat, das ich ab und zu auch dann immer wahrgenommen habe. Und da war es immer so, dass bei diesen Testreihen, Produkte, die getestet wurden, immer im Verhältnis zu gewissen Dingen gezeigt wurden, im Verhältnis zur Langlebigkeit oder im Verhältnis zum Waschergebnis beispielsweise, Waschmaschine oder im Verhältnis zum Preis. Also es war immer so ein Korrelat da. Und so ist es auch bei diesem Glauben hier. Da gibt es ein Gegenüber und daran zeigt sich, was großer, großartiger Glaube ist. Und so habe ich die Predigt überschrieben, ein großartiger Glaube, der sich im Gegenüber zeigt. Ich habe 4 Punkte mitgebracht heute Morgen, an denen ich das zeigen möchte. Erstens, ein großartiger Glaube hat Liebe gegenüber den Mitmenschen. Zweitens, ein großartiger Glaube hat Liebe gegenüber Israel. Drittens, ein großartiger Glaube hat Demut gegenüber Jesus. Und viertens, ein großartiger Glaube hat Gehorsam gegenüber dem Wort Jesu. Das Erste, ein großartiger Glaube hat Liebe gegenüber dem Mitmenschen. Das lesen wir im Vers 2, da steht, ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war, der lag todkrank. Wenn wir das Knecht so lesen, in dieser deutschen Übersetzung, dann denken wir an so ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Aber das ist es hier mitnichten. Hier ist gemeint ein Sklave. Im griechischen Urtext steht hier Doulos. Dieser da niederlegende Knecht ist Eigentum des Hauptmanns gewesen. Das war einer, dem musste der kein Danke sagen. Der musste dem kein Geld geben. Der konnte dem wenig oder viel zu essen geben. Der konnte den behandeln schlechter, als wir heute unsere Hunde behandeln können. Der war entrechtet. Eigentlich musste der für den nichts tun. Einziges Interesse, die so ein Sklavenhalter am Sklaven hatte, war eigentlich so der materielle Wert. Aber davon lesen wir hier nichts, dass er sich um des materiellen Wertes des Sklaven Sorgen macht, sondern hier steht, er hat ihn lieb und er war ihm wert. Er bedeutete ihm ganz viel. Und das ist etwas, was zeigt, was wirklich wahren großen Glauben ausmacht. Dass einem andere Menschen wert sind, dass man sie lieb hat. Das wissen wir, als Jesus gefragt wird, was das höchste Gebot sei, da sagt er einmal, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist was ganz Wichtiges, das gehört zum lebendigen Glauben dazu, die Liebe zum Nächsten. Und wer diese Liebe zum Nächsten nicht hat, der hat letztlich auch keinen Glauben. Ein gesunder Glaube, Glaube, wo Jesus Christus im Heiligen Geist in jemanden wohnt, da wächst die Nächstenliebe heraus. Das ist wie an einem gesunden Baum, so sagt Jesus einmal, einem gesunden Apfelbaum, da kommen Äpfel raus. Und wenn keine Äpfel am Baum sind, dann stimmt irgendwas mit dem Baum nicht. Und so ist es mit dem Glauben. Wenn wir keine Liebe zu unserem Nächsten haben, dann ist mit unserem Glauben etwas nicht in Ordnung. Das Lukas-Evangelium macht das immer wieder deutlich. Das ist dem Lukas sehr wichtig geworden durch den Heiligen Geist, dass er das immer wieder deutlich macht. Einige Kapitel später erzählt er diese wunderbare Geschichte vom barmherzigen Samariter, nicht Lukas 10. Das ist ein Priester und ein Levit. Die haben so viel verstanden, theologisch von Gott. Aber als da am Weg einer liegt, ist unter die Räuber gefallen und liegt da nieder, nicht? Und ist am Sterben, da laufen sie einfach vorbei. Das sind andere Dinge wichtig. Aber ein Samariter kommt und er erbarmt sich dessen, der da im Graben liegt. Und das ist etwas, was wahrer Glaube tut. Wahrer Glaube geht nicht an denen vorbei, die da niederliegen, sondern die haben ein Herz mit den Armen. Und die kümmern sich darum, ganz so, wie es der Hauptmann hier getan hat. Der kümmert sich um seinen Sklaven. Und da ist ihm auch, so lesen wir das hier, die Standesgrenze quasi egal, nicht? Er als Sklavenhalter, als freier römischer Mann, der war Hauptmann, der war damals, der gehörte zum Establishment, nicht? Der hatte wirklich Macht. Der kümmert sich um einen Sklaven. Das ist aber auch ein Kennzeichen, wenn jemand wirklich im Glauben stark ist, wenn er wirklich bei Jesus ist, dann gibt es auf einmal keine Standesgrenzen mehr. Da gibt es nicht hoch, nicht tief, nicht reich, nicht arm, nicht weiß, nicht schwarz. In Christus Jesus sind wir alle gleich. Da werden wir uns immer wieder dem Nächsten zuwenden, wenn uns wirklich der Heilige Geist treibt. Der natürliche Mensch, also der Mensch, der ohne Jesus lebt, der keinen Glauben hat, der kümmert sich immer nur um sich selber. Luther sagt das mal, der ist in sich selbst verkrümmt, in corvartus in se ipsum, in sich selbst verkrümmt. Meine Gesundheit, mein Haus, mein Garten, meine Altersversicherung, meine Finanzen, meine Tochter, mein Sohn, aber nur meins, 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 in sich selbst verkrümmt. Und alles andere, was man dann noch annimmt, das nimmt man nur dann an und kümmert sich drum, wenn es von Nutzen für einen ist. Aber wenn ich davon nicht profitiere, bitte, dann sollen die mal schon gucken. Was interessiert mich denn, wenn in Afrika Kinder verhungern? Meine Güte, das sind doch nicht meine Kinder. Was interessiert mich denn, wenn der Nachbar arbeitslos gewesen ist? Ich bin doch verbeamtet. Meine Güte, was soll's denn? Aber so denkt der natürliche Mensch. Der Mensch in Christus, der Glauben hat, der den Heiligen Geist hat, der sieht immer wieder den da niederliegenden Menschen. In Galater 6,2 sagen viele Theologen, das sei die Zusammenfassung der gesamten christlichen Ethik. Da steht ein ganz wichtiger Satz. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Darin besteht wirklich die gesamte Ethik des christlichen Glaubens, dass wir hinschauen, wo andere belastet sind und wo wir uns mit drunter stellen können und helfen können, die Last zu tragen. Ganz so, wie es der Hauptmann von Kapernaum hier tut. Und das wollen wir als erstes lernen für von großartigem Glauben. Dass der großartige Glauben, dass er sich um den Nächsten kümmert, dass er Liebe gegenüber dem Mitmenschen hat. Ich sage das jetzt schon, zum Schluss der Predigt werde ich uns dann alle bitten, diese vier Punkte dann an den eigenen Glauben mal anzulegen und zu spiegeln, wie es denn bei uns aussieht. Aber hier können wir sehen und lesen, was wirklich großartigen Glauben ausmacht, nämlich ein Glaube, der Liebe gegenüber dem Mitmenschen hat. Ein großartiger Glaube hat aber nicht nur Liebe gegenüber den Mitmenschen, sondern, damit kommen wir zum Zweiten, ein großartiger Glaube, so ein Glauben, über den sich Jesus wundert und den er so wunderbar nennt, der quasi der Testsieger ist, so haben wir gesagt, der hat auch Liebe gegenüber Israel. Auch das ist etwas ganz Wichtiges. Wer vom Heiligen Geist erfüllt hat, der das Volk Israel liebt. Das lesen wir hier in den Versen 4 und 6. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst. Denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Und dann heißt es, da ging Jesus mit ihnen. Also da ist ein ganz klarer, kausaler und nicht temporaler, sondern kausaler Zusammenhang gegeben halt, nicht? Da ist es ganz klar, als das, die ihm sagen, da sieht Gott, da sieht Jesus, wie wichtig es ist, dem Hauptmann von Kapernaum die Bitte zu erfüllen. Da ging Jesus mit ihnen. Und das ist ein Geheimnis der Bibel, schon vom ersten Buch der Bibel an, dass der, der Israel gut tut, der Israel segnet, dass ihm wiederum von Gott Gutes getan wird. Also in Genesis 12, 1. Mose 12, Abraham den Segen empfängt, da heißt es, du wirst gesegnet sein und dir sollen alle Völker gesegnet sein. Und wer dich segnet, der wird gesegnet und wer dich flucht, der wird verflucht. Und das mussten die Völker im Alten Testament immer wieder erleben. So wie sie sich gegen Israel gestellt haben, so hat der Herr an ihnen verfahren. Wenn sie Israel gesegnet haben, dann haben sie Wohltaten von Gott empfangen. Aber wenn sie sich gegen Israel stellten, dann wurden sie nicht nur verflucht, sondern ausgerottet. Sacharja 2 heißt es, wer mein Volk Israel antastet, der tastet meinen Augapfel an. Aber eben auch, wer Israel segnet, der wird gesegnet. Das mit Israel, das ist ein Stück weit auch für uns immer ein Geheimnis, nicht? Es gibt sowohl die intensive Liebe zu Israel, bei denen, die im Glauben stehen, aber es gibt auch die massive Ablehnung von Israel. Antisemitismus. Das ist ein Phänomen, das können die Historiker, die Anthropologen nicht richtig erklären. Warum gibt es weltweit zu allen Zeiten diesen Hass gegen die Juden? Und nicht nur so ein bisschen Ablehnung, so wie man eine andere Bevölkerungsgruppe ablehnt, so wie wir manchmal über Türken sprechen oder sonst was. Nein, warum dieses wirklich bis zu Pogromen gehend, ja bis zu dem, was unser Volk in den schlimmen Jahren 33 bis 45 getan hat, bis zur Massenvernichtung. Warum? Und das hat etwas mit dem zu tun, was nur der gläubige Christ erkennt, nämlich weil der Widersacher, der Teufel, immer wieder gegen Israel schießt und er immer wieder Menschen missbraucht, die eben gegen Israel gehen. Kennen wir schon bei Bileam, nicht? Diese Geschichte im Alten Testament, nicht? Der Seher, der Israel verfluchen soll, nicht? Und der auch von diesem bösartigen König geschickt wird, halt nicht? Aber der Herr hindert das nicht, der lässt das nicht zu. Und Israel geht unter einem besonderen Schutz. Die sind nicht alle schon erlöst, die müssen auch noch zu Jesus kommen, aber die Verheißungen, nicht? Die gelten Israel und Israel ist gesegnet. Und wenn man im Glauben steht, wenn man den Heiligen Geist hat, dann wird man nie dazu hinkommen, dass man irgendwie negativ gegen Israel eingestellt ist. Deshalb mag man das, was die jüdische Regierung, die israelische, auch mal kritisieren, das ist was anderes. Aber man wird das Volk der Juden lieb haben. Ein großartiger, ein guter Glaube hat Israel lieb. Übrigens, das können wir an unserem Vaterland absehen. Die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, das schlimme, furchtbare Ende. Und es sind Geschwister hier unter uns, die sind lange in Gefangenschaft gewesen. Die haben ihre Heimat verloren. Die haben Schlimmes erleben müssen durch den Krieg. Diese Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, die da gekommen ist, über unser Vaterland, auch über unsere Kirche, die ja nun 10 Jahre in Schutt und Asche, länger als 10 Jahre in Schutt und Asche gelegen hat, das war nicht ein Fehler der militärischen Führung des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht. Nein, das hat zu tun mit dem Gottesurteil, das Gott gesprochen hat über ein Volk, das sich in Mehrheit gegen sein Volk gewandt hat. Und ein Volk, das das Volk der Juden verfolgt und unterdrückt und ins Gas führt, das muss mit einem schlimmen Urteil Gottes rechnen. Und das haben wir erleben müssen. Und andersrum, das dürfen wir auch sehen, warum geht es uns heute so gut? Nach den Vereinigten Staaten ist die Bundesrepublik Deutschland der engste Freund des Staates Israel. Da gibt es heute wieder Stimmen, die sagen, müssen wir den Juden so viel tun? Ich sage immer, selbst wenn du nicht glaubst, tu das mal, weil damit segnen wir uns am allermeisten. Wer Israel segnet, wird gesegnet. Und auch das ist ein tiefes Geheimnis. Uns geht es nicht so gut, weil ein Adenauer, ein Herd und wie sie alle geheißen haben, so tolle wirtschaftliche Politik gemacht haben. Das sind nur Äußerlichkeiten. Uns geht es so gut, weil unser Land Israel gesegnet hat und bis zum heutigen Tag treu an der Seite steht. Wer Israel segnet, wird gesegnet sein. Und das gehört zum lebendigen Glauben dazu, dass eben lebendiger Glaube Liebe gegenüber Israel hat. Und wenn in dir irgendwie irgendwelche antisemitischen Tendenzen oder Dinge kommen, dann weißt du, da ist der Widersacher am Werk. Das ist nicht von Gott, das ist nicht von Jesus halt nicht. Das hat mit lebendigem Glauben nichts zu tun. Lebendiger, großartiger Glaube hat Liebe gegenüber Israel. Ein drittes, woran wir großartigen Glauben erkennen können in dieser Geschichte, das ist die Demut gegenüber Jesus. Das lesen wir in den Versen 6 und 7, diese Demut, die der Hauptmann von Kapernaum hat. Da heißt es, ach Herr, bemühe dich nicht. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen. Der hier dieses spricht, das ist der damalige Chef von Kapernaum. Der hatte die römische Staatsgewalt. Wenn der sagte, du stirbst des Todes, dann starben Leute des Todes. Der hatte richtig Macht. Der war die Nummer 1 in dem Gebiet am See Genezareth. Und er sagt zu diesem Mann von Nazareth, ich bin es nicht wert, dass du zu mir kommst. Ich bin unwürdig. Und er demütigt sich da total unter Jesus Christus. Und das ist auch ein Geheimnis des Glaubens. Je tiefer wir uns unter den Herrn demütigen, desto mehr segnet er uns, desto mehr schenkt er uns Gnade. Auch wieder so eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 15, so eine Wunder, das sind tolle Geschichten, Lukas, nicht? Lukas 15, der verlorene Sohn halt, nicht? Als er da ins Vaters Haus kommt, sagt er, ich bin es hinfort nicht wert, dass ich dein Sohn bin. Und da kriegt er alles geschenkt, das gemästete Kalb, den Ring, die Kleider, da wird er wieder eingesetzt. Wenn wir uns vor Gott demütigen, vor Jesus demütigen und ihm das bringen, da segnet er uns immer wieder. Oder Lukas 18, nicht? Der Pharisäer und Zöllner im Tempel, nicht? Sei mir Sünder gnädig. Mehr hat der Sünder, der Zöllner nicht zu bringen. Und der bekommt die Gnade Gottes geschenkt. Nicht der Pharisäer, der auf all seine Leistungen verweist. Und da müssen wir immer wieder aufpassen, gerade wir Frommen, und jetzt sage ich gerade auch ich Frommer, nicht, dass wir nicht anfangen, uns auf unsere Leistungen etwas einzubilden, die wir vermeintlich im Reich Gottes gemacht haben. Nicht? Und ich habe doch das in meinem Leben aufgegeben. Und da habe ich mit dem über dich gesprochen, Herr Jesus. Und da habe ich eine Stunde gebetet. Und da habe ich dieses getan. Da habe ich meinen Zehnten gegeben und. Ganz schnell sind wir nicht da drin, wo wir so nach dem Motto vor unserem Herrn und Gott irgendwas zu bringen hätten. Vor Gott haben wir nichts zu bringen. Da können wir immer uns wieder nur hinschmeißen und das Kreuz und können sagen, du bist alles, ich bin nichts. Sei mir gnädig, ich bin unwürdig. Dann nimmt uns Gott an. Und nicht nur mit der Zunge, sondern wirklich von gläubigem Herzen. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann wirst du genau das immer wieder tun. Der alte Adam in uns, nicht der natürliche Mensch, der will immer wieder mit seinen religiösen Leistungen bestechen. Und das ist auch so bequem. Da kann man übrigens gut Gemeinde mitbauen. Also mit dieser Botschaft, mit dem Evangelium, wir haben nichts zu bringen, wir müssen nur die Gnade Jesu annehmen. Das ist ganz schwer, deshalb hat das Evangelium in dieser Welt so schwer. Die Religion, wenn ich sage, also Folgendes müsst ihr machen. Also wenn ihr alle jetzt treu euren Zehnten gegeben habt und wenn ihr alle nächste Woche 3 Stunden für die Gemeinde arbeitet und wenn ihr alle 3 Stunden für Pastor Latzel, dann hat euch der Herr Jesus lieb. dann könnte ich hier in der Gemeinde richtig was in Gang setzen, nicht? Das will der Mensch, da kann man so knechten, nicht? Die ist Leistungs. Wir wollen was leisten, damit wir ein Anrecht haben auf das, was wir dann geschenkt bekommen. Aber so funktioniert es im Reich Gottes nicht. Sondern im Reich Gottes funktioniert es nicht das, was wir tun, sondern dass wir uns allein auf das werfen, was der Herr für uns zuerst getan hat. Und das ist das Tolle, dass der Gott, unter den wir uns demütigen, nicht irgendwie so ein ferner Herrscher ist, der da thront, sondern der in diese Welt gekommen ist, selber Sklavengestalt angenommen hat, so heißt es im Philipperbrief, und für uns ans Kreuz gegangen ist. Er hat sich für uns erst ultimativ gedemütigt. Was ist das für eine Demütigung? Der Herr dieser Welt, der diese Welt geschaffen hat, wird für mich, Olaf Latzel, Mensch, stirbt auf Golgatha, lässt sich von römischen Legionären bespucken, schlagen, foltern, die Dornenkrone und dann Nägel in die Hände setzen, nicht? Und stirbt für mich, damit ich ewiges Leben habe. So sehr hat Gott sich für mich in Jesus Christus gedemütigt und für dich. Diesem Gott, dem demütige ich mich gerne. Da kann ich auch nichts anderes mehr machen. Was soll ich dem erzählen? Dass ich in der letzten Woche 2 Besuche gemacht habe, dass ich letzte Woche meine 10-minütige Gebetszeit morgen eingehalten habe, das soll ich dem Mann von Golgatha sagen. Dem kann ich nichts sagen. Dem kann ich nur sagen, Herr, du bist alles. Du hast alles für mich getan. Ich bin unwürdig. Und ich bin dir so dankbar, dass du mich annimmst. Demut ist das, was der wahre Glaube, der großartige Glaube in absoluter Form gegenüber Jesus zeigt. Übrigens Wochenspruch für diese Woche. Hatte ich nicht geplant. Ich habe also in meinem Urlaub schon diese Predigt bearbeitet und dann habe ich in der letzten Woche gesehen, was der Wochenspruch ist. Gott führt das, ja. Sie haben das sicherlich gelesen heute Morgen im Losungsheft. 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. In der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich eine Predigt gelesen, in der der Pastor der Gemeinde das 12-mal hintereinander gesagt hat. Diesen Satz 12-mal wiederholt hat. Um den deutlich zu machen, das ist das Wichtigste, worauf es ankommt in eurem Glauben, dass ihr euch demütigt vor dem Mann am Kreuz. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und wenn du nichts mitgenommen hast aus diesem Gottesdienst, dann nimm das bitte mit. Dann nimm das bitte mit, dass du in der nächsten Woche darüber nachdenkst, dass du dir sagen lässt, egal wo auch nur ein bisschen Hochmut ist, da musst du mit dem Widerstand Gottes rechnen. Aber wo du dich unter den Herrn demütigst, unter den Gott, der sich zuerst für dich gedemütigt hat, da wirst du von ihm überreich Gnade bekommen. Das ist das Dritte, was einen großartigen Glauben ausmacht, die Demut gegenüber Jesus. Und ein Viertes und Letztes, was großartigen Glauben ausmacht, das absolute Vertrauen gegenüber dem Wort Jesu. Das ist so etwas, wann immer ich diese Stelle lese oder die Parallelstelle in Matthäus 8, da läuft es mir wirklich eiskalt den Rücken runter. Eiskalt den Rücken, wie der sagt, du musst nicht zu mir kommen und ich bin es nicht wert, zu dir zu kommen. Aber sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Mehr ist nicht nötig, macht er deutlich. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Das ist so ein ganz starkes Wort, was mich immer wieder tief erreicht. Nicht? Sprich nur ein Wort. Mehr braucht es für Jesus nicht. Den Schöpfer dieser Welt, als er die Welt gemacht hat, hat er auch nur gesprochen. Es werde Licht und es wurde Licht nicht. Es wurde Getier. Mehr braucht unser Herr Jesus Christus nicht. Er spricht ein Wort und es wird. Und wohl dem Menschen, der sich in seinem Leben allein auf dieses Wort verlässt, was der gesegnet wird. Petrus, nicht? Beim Fischzug. Lukas 5, 2 Kapitel vorher halt, nicht? Rausgefahren, nichts gefangen, komm wieder. Und dann sagt Jesus, fahrt nochmal raus. Dann sagt Petrus, ganz großer Quatsch zu machen, nicht? Das macht fischereitechnisch keinen Sinn. Aber auf dein Wort wollen wir die Netze auswerfen. Was passiert, als sie auf das Wort Jesu gegen jede Fischereiwissenschaft die Netze auswerfen? Da gibt es den Fang des Jahrhunderts am See Genezareth. Matthäus 7, zum Ende der Bergpredigt, da sagt Jesus uns das ganz deutlich. Der, der auf seine Worte sein Leben gründet, der ist wie ein Mensch, der sein Haus auf Fels baut. Dem kann nichts passieren. Aber wer meint, naja, das ist auch nur so eine Philosophie, irgend so was Nettes, so ein bisschen können wir uns da abschneiden, aber wir machen auch andere Dinge. Der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand gründet und das stürzt früher oder später ein. Lebendiger Glaube, großartiger Glaube, hat absolutes Vertrauen zum Wort Jesu Christi. Wenn wir uns die Erweckungsbewegungen der letzten Jahrhunderte angucken, die großen Theologen, die das bewirkt haben, die großen Prediger, das waren alles Leute, die haben Vertrauen, absolutes kindliches Vertrauen zum Wort Gottes gehabt halt, nicht? Luther, Wycliffe, Spurgeon, absolut dem Wort Gottes vertraut, nicht ein Müh dran gezweifelt. Das war ja auch das Wort, das ich euch zu Beginn des Gottesdienstes zugerufen habe. Das ist das Geheimnis aller Gebetserhörung. Wir können und dürfen den starken Arm Gottes bewegen. aber der bewegt sich nur dann, wenn wir Glauben haben. Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Gestern Abend bin ich sehr traurig geworden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen gestern Abend um 20 Uhr die Tagesschau geguckt hat. Man kann das im Internet nachgucken. Schauen Sie sich ruhig mal dieses an, was da passiert ist. Da war der Kirchenpräsident Jung, das ist der Bischof der Hessen-Nassauischen Landeskirche, und hat sich hingestellt und nochmal erklärt, warum jetzt homosexuelle Segnungen in seiner Kirche gleichgestellt sind der kirchlichen Trauung. Nicht nur, dass das toleriert wird, jetzt ist das zum ersten Mal in der Landeskirche gleichgestellt. Und da hat er knallhart gesagt, zur besten Sendezeit, 20.05 Uhr im deutschen Fernsehen auf der ARD, hat er gesagt, ja, in der Bibel steht das zwar anders, aber das ist zeitbedingt, das hat keine Bedeutung heute mehr für uns. Wir handeln heute, wie Jesus gedacht haben könnte. Da denkt sich selber eine Philosophie aus. Die gründen sich nicht mehr auf das, was die Bibel sagt, das Wort Gottes, sondern spinnen irgendetwas daher, was irgendwie zeitbedingt in ihre heutige Philosophie passt. Da kann ich nur eins sagen. Wer das Wort Christi verlässt, wer das Wort Gottes verlässt, und das ist leider in weiten Teilen der EKD so, der wird nicht bleiben. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, sagt der Prophet Jesaja dem König Ahas, dem verantwortlichen Leiter. Und so müssen wir das heute leider auch in unserer Kirche sagen. Nicht nur für die EKD, auch für Martini, auch für Pastor Latzel. Da, wo wir nicht dem Wort Jesu Christi 100% vertrauen und uns darauf gründen, sondern meinen, ja, das ist ja zeitbedingt, da müssen wir das abschneiden, da packen wir jetzt mal unsere eigenen Erkenntnisse dazu. Da geht es immer bergab. Da ist der Glaube nicht am Absterben, da ist er schon knittertot halt nicht. Großartiger Glaube hat absolutes Vertrauen gegenüber dem Wort Jesu. Und dazu möchte ich euch aufrufen, dass ihr, egal was ihr von dem Herrn bekommt an Worten, dass ihr dem vertraut. Schaut nicht auf das, was eure Kinder, eure Eltern oder was Dinge der Welt euch sagen, sondern wenn Gott euch klare Weisungen gibt, da vertraut dem immer und ihr werdet sehen, wie ihr gesegnet seid. 4 Punkte, die wir lernen konnten an dem Hauptmann von Kapernaum, der so der Testsieger des Glaubens war, weil Jesus ja sagt, solchen Glauben habe ich noch nicht gefunden. Erstens, Liebe gegenüber den Mitmenschen, zweitens Liebe gegenüber Israel, drittens Demut gegenüber Jesus und viertens Gehorsam gegenüber dem Wort Jesu. Jetzt können wir so eine Predigt ja anhören und können sagen, meine Güte, ist alles richtig, da machen wir so die Haken hinter, da hat dogmatisch, war da kein Fehler dabei, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ein bisschen zu hart, aber insgesamt war es in Ordnung. Darum geht es in Predigt nicht, sondern wir wollen heute ja lernen. Wir lesen das Testheft ja nicht so nach dem Motto Interesse, damit wir was über Waschmaschinen gelesen haben, sondern ich will damit dir was anfangen. Eine Waschmaschine kaufen oder jetzt in Bezug auf den Glauben, ich will ja was für meinen Glauben daraus haben. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr das mitnehmt, was ihr gehört habt. Und dass ihr euren Glauben mit diesen 4 Punkten abprüft. Also wenn ihr wirklich sagen könnt, jawohl, das stimmt, das hat der Pastor Latzel richtig aus diesem Text ausgelesen, dann prüft ihr selber bitte euren Glauben. Wie sieht es da aus mit eurer Liebe gegenüber dem Mitmenschen, eurem Nächsten? Mit eurer Liebe gegenüber Israel, mit eurer Demut gegenüber Jesus und mit eurem Gehorsam gegenüber dem Wort. Prüft euch da. Und wenn ihr merkt, dass ihr Mängel habt, und ich habe da Mängel, ich habe mich mit diesem Text in den letzten Wochen sehr intensiv auseinandergesetzt, da könnt ihr nur eins machen, so wie ich es auch mache, da müssen wir kein Geld ausgeben und eine bessere Waschmaschine kaufen oder sonst was, sondern ihr müsst hingehen, müsst die Hände falten, müsst Gott um Vergebung bitten. Und ihn bitten, dass er euch neu den Geist gibt, seinen guten Heiligen Geist, auf das er euch füllt, auf das euch das durch seine Kraft gelingt, dass ihr das habt, was großartigen Glauben angeht. Nämlich Liebe gegenüber den Mitmenschen, die Liebe gegenüber Israel, die Demut gegenüber Jesus und den Gehorsam gegenüber seinem Wort. Und das wünsche ich euch. Und darum bete ich, dass diese Predigt hilft, euch in eurem Glauben zu stärken. Möge in diesem Sinne der Herr Jesus diese Predigt an eurem Leben segnen und an eurem Glauben. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.